Herzlich willkommen bei der Finanzküche, der Podcast für alle, die ihre Finanzen aktiv gestalten möchten. Wir sind Honorarfinanzberater und sprechen über Geldanlage, Altersvorsorge und Wirtschaft. Unabhängig, fair und verständlich. Schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Christoph.
Hallo Birgit.
Heute beschäftigen wir uns mit Unternehmerinnen und Unternehmern.
Genau.
Nach einem, langen Abwesenheit vom Podcast sind wir wieder zurück und steigen gleich mal mit einem großen Thema ein, nämlich mit so einigen Fehlern, die viele Unternehmerinnen und Unternehmer im Laufe ihrer langen Karriere machen.
Ja, es geht heute primär um Geldfehler von Unternehmer, Unternehmerinnen. Wir haben ja gesagt ab 50, aber es trifft natürlich auch schon eher zu. Ab 50 Jahren haben wir gewählt, weil das einfach dann auch ein Zeitpunkt ist, wo man langsam nicht mehr so viel Zeit hat, Fehlern entgegenzuwirken und größere finanzielle Fehler zu kompensieren. Und wo es dann auch vielleicht Richtung Nachfolgeplanung, Unternehmensverkauf und sowas geht. Und deswegen heute oder in der Überschrift erstmal der Fokus auf Unternehmer ab 50. Aber es kann sich natürlich dort jeder, der jünger ist, logischerweise auch was mit rausziehen. Ich kann mit meinen im Vergleich etwas weniger Jahren, 36 bin ich ja jetzt, noch, bald sind 37, sollte die Fehler natürlich auch vermeiden.
Ja. Genau. Was macht denn die Gruppe der Unternehmerinnen und Unternehmer so besonders?
Ja, so besonders ist das Thema, weil es gibt schon ein paar Besonderheiten. Eine Besonderheit ist sicherlich, dass viele nicht in die gesetzliche Rente eingezahlt haben. Das ist ja bei Angestellten typischerweise ein ganz, ganz großer Baustein, die gesetzliche Rente. Sollten wir vielleicht auch noch einen Podcast zum geplanten Maßnahmenpaket machen, falls wir es irgendwie schaffen vor den Sommerferien. Ja. Und also da fehlt dieser eine große Baustein, fehlt häufig gesetzliche Rente. Das heißt, man muss noch mehr eigenverantwortlich vorsorgen für den Ruhestand, ansonsten hat man halt einfach gar nichts. Die zweite Besonderheit ist sicherlich, dass da ein Unternehmen da ist, das eventuell einen Wert hat, wo es dann um das Thema Nachfolge geht. Und es natürlich auch gegebenenfalls andere Haftungsrisiken lauern, wenn das Unternehmen über die Klippe springt und ich doch nochmal mit dem Thema Insolvenz oder sowas konfrontiert bin. Und dann geht es auch sicherlich um das Thema Risikoabsicherung. Ja, was passiert denn, wenn ich mal eine Weile ausfalle in meinem Unternehmen? Geht dann plötzlich alles die Hufe hoch oder nicht? So, also es gibt schon einige Besonderheiten und da werden wir heute einfach nochmal den Blick schärfen und uns anschauen, was vielleicht manchmal nicht ganz so gut läuft, was man besser machen kann und einfach ein paar Gedankenanstöße heute mitgeben. Aber was wir auch erleben ist, am Ende wissen es auch schon viele, am Hapern tut es halt manchmal an der Umsetzung. Ne?
Ja. Genau, du hast ja schon gesagt, Thema Altersvorsorge, der Baustein der gesetzlichen Rente fehlt häufig. Und dann sehen viele Unternehmer ihr eigenes Unternehmen quasi als Altersvorsorge. Ist das sinnvoll?
Ja und nein. Also ich würde sicherlich, also ich sage immer, als Unternehmer hast du vielleicht den Vorteil, dass du noch einen zweiten Einkommens- oder Vermögensaufbaustrom hast. Als Angestellter bleibt mir das Einkommen, das ich habe, um dann das zu nehmen und Vermögen aufzubauen. Und wenn ich ein Unternehmen habe und das so hinstelle, und da sollte vielleicht der Fokus drauf stehen, dass ich es so hinstelle, dass es für einen Außenstehenden übernehmbar oder vielleicht auch für jemanden innerhalb des Unternehmens übernehmbar und fortführbar ist, dann hat es oftmals noch einen Verkaufswert. So. Und das ist dann natürlich ein Baustein, den ich für die Altersvorsorge mit nutzen kann. Wenn ich einfach das Unternehmen verkaufe, kann ich dann den Verkaufserlös logischerweise nutzen, den irgendwie so zu strukturieren, anzulegen, dass es mir dann im Ruhestand hilft. Das Problem ist nur, was mache ich, wenn, also wir wissen ja, wie schnelllebig gerade die Welt ist, so, wenn ich jetzt zum Beispiel mich nehme. So, ich nehme jetzt das Finanzberatungsunternehmen, das ich heute führe und denke, zurücklegen muss ich nichts, kann es gut verkaufen. Tatsächlich ist es so, dass man solche Unternehmungen vielleicht irgendwann recht gut verkaufen kann oder konnte in der Vergangenheit. Und wenn ich das jetzt als meinen primären oder als einen großen Altersvorsorgebaustein einplanen würde, hätte ich vielleicht in 10 Jahren das Problem, dass uns das Thema KI zum Beispiel überrollt hat und dass die Beratungsdienstleister vielleicht gar nicht mehr so in Anspruch genommen werden. Wer weiß das heute schon? Das zweite ist, was denn, wenn mir in 2 Jahren was passiert und das Unternehmen noch gar nicht so weit ist, dass es verkaufbar wäre, dann stehe ich bei null. So. Also es macht schon Sinn, dass die, aus meiner Sicht, die Altersvorsorge erstmal so zu planen, zumindest wenn noch ein Stück weit hin ist und unklar ist, ob ich es kaufen oder verkaufen oder sonst irgendwas damit machen kann, dass man die Altersvorsorge erstmal unabhängig von einem Unternehmensverkaufserlös aufbaut, zumindest versucht aufzubauen. Wir erleben auch, dass wenn man spät anfängt, ist es häufig so, dass dieser Unternehmensverkauf nochmal ein Hebel ist, um vielleicht noch was zu retten. Und das hat sich auch für mich häufig die Frage gestellt, wann fange ich denn eigentlich an, aufzuhören, alles Geld zu nehmen und in die Unternehmung zu reinvestieren und oder wann fange ich parallel an, wirklich außerhalb des Unternehmens noch Vermögen aufzubauen, weil logischerweise geht das Unternehmen schneller voran, wenn das Geld, was dort verdient wird und weiß nicht, was alltägliche Leben braucht, reinvestiert wird. Ich habe jetzt so langsam habe ich angefangen, auch mal parallel noch ein Depot aufzubauen. Und sollte man nicht zu spät mit anfangen. Einfach das Thema Diversifikation. Ne? Wenn ich mich mit anderen Vermögensbausteinen, sei es eine Rürup-Rente, sei es eine deutsche Rentenversicherung, sei es ein Depot, was auch immer man da wählen will, sei es eine Immobilie, umso mehr Vermögen ich außerhalb der Unternehmung noch habe, umso besser kann ich mich dann von dieser Abhängigkeit vom Unternehmensverkaufserlös lösen. So, und das sollte es aus meiner Sicht das Ziel sein, dass man ein Stück weit unabhängig wird von der Unternehmensentwicklung, was die eigene Altersvorsorge angeht. Ja. Mal ganz einfach, wenn ich später nicht verkauft bekomme, ist halt Feierabend im Ruhestand.
Ja. Falls ich das Unternehmen nicht verkaufen will im Ruhestand, sondern das dann einfach weitergeführt werden soll, dann muss ich natürlich auch darauf achten, dass es dann irgendjemand weiterführen kann.
Ja, das ist das, was da Hand in Hand geht. Ne? Wenn das, also erstmal sollen wir das Eigenunternehmen nicht per se als Altersvorsorge betrachten, aber natürlich ist es sinnvoll, wenn man eine Struktur aufbaut, die funktioniert, dass die weitergeführt wird, auch wenn man die selber nicht mehr führt. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich mache das Unternehmen so fertig, bereite das so vor, dass es von extern gekauft werden kann, also jemand, der bisher noch gar nicht im Unternehmen involviert war. Wichtig ist zu verstehen, dass es meistens dann auch nicht so läuft, dass das dann gekauft wird, gerade kleinere Unternehmen, und der Inhaber dann sofort weg ist, sondern meistens läuft er noch ein bisschen mit und macht dann 1-2 Jahre oder vielleicht auch länger die Übergabe und zeigt alle Strukturen, Prozesse und ist halt noch am Anfang mit da, weil es ansonsten häufig einfach logischerweise Reibungsverluste gibt, Streuverluste, wenn ich einfach von heute auf morgen aus dem Unternehmen rausgehe und ein Externer es übernimmt, ohne dass ich noch beratend mit dabei bin, wird es halt schwierig häufig. Also man sollte nicht einplanen, ich verkaufe das und bin morgen dann komplett raus. Das funktioniert oftmals nicht. Ein Fehler ist halt, und das zieht auch so ein bisschen drauf, einfach zu spät mit der Nachfolgeplanung anzufangen. Also ich sollte frühzeitig überlegen, wie kann ich das Unternehmen so strukturieren, dass es immer unabhängiger von mir selber wird. Weil je unabhängiger das Unternehmen von mir selber ist, von der Person des Inhabers, umso besser verkaufbar oder übergebbar ist das Unternehmen entweder an jemanden extern oder an die nächste Generation, falls wirklich aus der eigenen Familie. Oder manchmal ergibt sich auch, dass man innerhalb des Unternehmens, das wäre natürlich auch immer ein guter Weg, dass man innerhalb des Unternehmens jemanden hat, der das Ganze fortführen kann. Und dann gibt es ja verschiedene Wege. Entweder ich übergebe das dann komplett und nehme mich raus oder stelle einen Geschäftsführer, eine Geschäftsführerin, und die führt das dann einfach weiter und ich bleibe halt Inhaber dann auch im Ruhestand. Ist ja auch eine Option. Muss man einfach für sich bewerten, was möchte man. Und was ist die bevorzugte Variante? Was wir dort auch erleben, ist, dass man sich das nicht immer raussuchen kann. Also wir haben eine riesen Herausforderung. Also es gehen jetzt einfach sehr, sehr viele Leute irgendwann in Ruhestand. Und da sind ganz viele Unternehmensinhaber dabei, Unternehmensinhaberinnen. Und die finden die keine Nachfolger. Hm. Also gerade so Handwerksunternehmen, ganz schwieriges Thema, da jemanden zu finden, der das Unternehmen übernehmen will und fortführen möchte. Was uns zu Punkt 1 führt, ich sollte vorsichtig sein, das Unternehmen als Altersvorsorge zu betrachten, weil wir eine riesen Lücke gerade sehen an Menschen, wir haben Überhang an Menschen, die jetzt ihr Unternehmen weitergeben wollen, im Vergleich zu Menschen, die ein Unternehmen übernehmen wollen, gibt es viel, viel weniger. Das bedeutet, wir sehen hier gerade auch vor Ort bei unseren Mandanten, dass es große Probleme gibt, jemanden zu finden, der die Unternehmen übernehmen und fortführen möchte. Häufig ist es auch so, dass man schon jemanden im Unternehmen gefunden hat und der dann doch irgendwie sagt, nee, ist doch nicht das Richtige, oder sich dann nochmal umorientiert. Das ist dann natürlich ein richtiger Schlag, wenn man eigentlich denkt, man hat schon jemanden, und dann klappt das doch nicht. So, und dann ist es natürlich gut, wenn ich nicht zu spät mit dieser Übergabe geplant habe. Ich muss ja auch nicht das Unternehmen erst zum Ruhestandsbeginn übergeben. Kann ich auch schon eher machen.
Gut, dann ein weiterer Fehler, was wir auch in der Beratung häufig feststellen, ist, dass Unternehmer teilweise sechsstellige Beträge auf ihren Geschäftskonten rumliegen haben und eigentlich gar nicht wissen, was sie damit machen sollen.
Man kann da auch noch mehr liegen haben.
Genau. Ja.
Aber ja, das ist immer eine schwierige Abwägungsfrage. Wie viel Liquidität lasse ich auf dem Unternehmenskonto? Und also die liegt ja dann einfach da rum häufig, ne? Also wenn ich ein erfolgreiches Unternehmen habe, dann entstehen da schnell hohe sechsstellige, siebenstellige oder von mir aus noch höhere Summen. Und da liegt dann halt richtig, richtig Geld. So. Und kann ich mir überlegen, wenn da jetzt 1 Million auf dem Geschäftskonto liegt und ich verpasse 5% Ertrag, dann fehlen da halt 50.000 Euro jedes Jahr, die mir entgehen. Das bedeutet, ich sollte mir in Ruhe Gedanken machen, wie viel Liquidität brauche ich denn für einen Geschäftsbetrieb, wie viel brauche ich als Risikopuffer, und wenn ich merke, dass ich deutlich darüber hinaus Liquidität auf dem Geschäftskonto ansammelt, sollte ich überlegen, was mache ich damit? Hole ich das ins Privatvermögen? Schiebe ich das in eine Holding rein oder sonst irgendwas? Oder setze ich mich hin und überlege, wie ich mit dem Geld meine Unternehmung doch noch weiterentwickeln kann? Aber blöd ist, wenn es halt einfach nur rumliegt. Also sollte entweder, da wir haben ja schon drüber gesprochen, das Unternehmen als eigene Altersvorsorge zu betrachten, ist vielleicht nicht so der ganz zielführende Weg. Also vielleicht ist ja dann, wenn man merkt, es sammelt sich sehr viel Liquidität an, der richtige Zeitpunkt, Geld aus dem Unternehmen rauszunehmen und außerhalb des Unternehmens noch was aufzubauen. Sei es ein Depot, sei es ein zweites Unternehmen, sei es eine Immobilie, sei es ein Altersvorsorgevertrag, sei es eine betriebliche Rente. Aber dass man sich da ein bisschen diversifiziert, aber ich würde mich auch immer noch hinsetzen und überlegen, kann ich denn meine Unternehmung mit der Liquidität, die sich gerade ansammelt, noch weiterentwickeln? Ja. Und wenn ich sage, nee, ich habe jetzt hier nichts, wo ich das sinnvoll gerade reinstecken kann oder auch möchte, kann ja sein, dass ich mit dem Status quo zufrieden bin und es gar nicht noch größer machen will. Ist ja berechtigt, muss nicht immer noch größer, noch schneller, noch weitergehen. Dann ist vielleicht der richtige Moment zu sagen, okay, ich habe jetzt Liquidität für den Alltag, ich habe einen Risikopuffer und den Rest nehme ich raus, wie auch immer. Und eine Sorge dafür, dass das Geld eben nicht brach liegt. Übrigens kann ich auch, wenn ich Liquidität für das Unternehmen verwahre, gucken, dass ich da noch irgendwie Zinsen bekomme. So, oder es irgendwie anlege, kann ich auch innerhalb des Unternehmens machen. Das bedeutet, selbst wenn ich das als Risikopuffer vorhalten möchte oder im Unternehmen lassen will, kann ich auch dort schauen, dass ich da zumindest aktuell 2, 2,5, 3% Zinsen bekomme. Also 2,5 ist vielleicht realistisch aktuell, wenn man sich den Geldmarkt anschaut. Das muss nicht einfach nur auf einem Geschäftskonto liegen. Und auch dort Einlagensicherung beachten. Wenn meine Geschäftsbank pleite geht, sollte mein Unternehmen nicht mit über die Klippe springen.
Ja. Dann ist es auch sinnvoll für Unternehmer, eine klare Ruhestandsplanung zu haben, was ja auch nicht immer so der Fall ist.
Das wäre immer sinnvoll. Wir haben ja schon gesagt, wir konzentrieren uns heute auf Unternehmer ab 50, aber eigentlich ist das universell für alle Altersgruppen. Das wie Finanzplanung für Frauen ist jetzt auch nicht so unterschiedlich wie Finanzplanung für Männer. Es lässt sich halt nur marketingtechnisch besser ausschlachten.
Ja.
Und ganz, ganz essentieller Punkt aus meiner Sicht, wenn man ein Unternehmen hat, wenn man selbstständig ist, es braucht eine klare Finanz-Ruhestandsplanung. Also man sollte schon eine Idee davon haben, welchen Bedarf habe ich denn und wie kann ich den decken. Ja. Schon alleine, damit ich für mich, für den Alltag auch weiß, hey, ich habe Geld übrig, das kann ich ausgeben für einen Urlaub oder sonst irgendwas, oder eigentlich habe ich dafür kein Budget, ich muss dann noch irgendwie die Altersvorsorge stellen. Mhm. Und zu einer klaren Planung gehört für mich auch das Thema Liquiditätsplanung, was ja dann so eine klare Finanzplan vielleicht auch mit sich bringt, dass ich mir Gedanken um meine Zahlungsströme mache und dann auch weiß, wann kommen Steuerzahlungen, Vorauszahlungen, Nachzahlungen, wie viel Geld ist wirklich übrig, wie viel Geld, wir haben ja schon gesagt, soll im Unternehmen liegen bleiben, wie viel kann ich auf die private Ebene holen, vielleicht will ich es auch in eine andere Firma, vielleicht will ich eine Holding haben, aber ich sollte mir eine klare Struktur aufsetzen, ich sollte eine klare Planung setzen und Bedarfe erkennen und mir dann einen Fahrplan machen, wie ich diese Bedarfe langfristig, mittelfristig, kurzfristig decken kann.
Was wir auch häufig in der Beratung haben, ist immer der Wunsch, noch weiter Steuern zu sparen. Also immer so die Frage, wie kann ich denn noch ein bisschen mehr Steuern sparen, damit ich dann am Ende mehr Geld habe? Ist das immer so wichtig oder sollte das immer die höchste Priorität sein?
Ja, der Wunsch nach Steueroptimierung ist verständlich. Ja, haben auch genug Vertriebsansätze. Da wird als erstes gefragt, wie wichtig ist Ihnen Steuern sparen? Am Ende kreuzt da jeder wichtig an, weil er denkt, wenn ich Steuern spare, habe ich am Ende mehr Geld auf dem Konto. Was wir aber häufig erleben, ist, dass sich viele Modelle, die man sich da aufbaut, nicht unbedingt rechnen. Und wenn man dann noch den Aufwand, den man so zeitlich und so mit reinsteckt, dann ist vielleicht manchmal schwierig, das dann zu rechtfertigen, dass man zum Beispiel eine Holding installiert hat über seine GmbH. Da habe ich auch laufende Kosten, ich habe initialen Aufwand. Und dann merkt man plötzlich, wenn man Bleistift ansetzt, dass am Ende, wenn man es auf die Privatebene dann geholt hat und er Geld ausgibt, dann vielleicht doch gar nicht so viel besser war, als wenn man es gleich auf Privatebene genommen hätte, das Geld. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen ja nicht im Detail drüber sprechen, welches Produkt oder welche Lösung macht jetzt wirklich Sinn, macht aus Steuersicht vielleicht Sinn oder keinen Sinn. Das Wichtigste ist, dass sich Sachen immer auch ohne die Steuereffekte aus unserer Sicht rechnen müssen. So, ich nehme mal eine Immobilie, die ich kaufe, und da rechne ich mir aus, okay, eine Vorsteuerrendite von 1% pro Jahr oder sowas, und mit allen Steuereffekten komme ich plötzlich auf 4-5%. Diese Steuereffekte habe ich aber nur, solange ich ein entsprechend hohes Einkommen habe und einen hohen Einkommensteuersatz habe, damit die Steuereffekte von der Immobilie mir überhaupt was bringen. So, was mache ich denn jetzt mit der Immobilie, die nur funktioniert, weil sie irgendwelche Steuereffekte mitbringt, wenn ich plötzlich kein Einkommen mehr habe oder ein deutlich niedrigeres Einkommen habe? Weil das Geschäftsumfeld plötzlich schlechter ist, weil ich krank geworden ist, weil ein Schlüsselmitarbeiter krank geworden ist, weil irgendeine Lieferkette zusammengebrochen ist, habe ich plötzlich kein Einkommen mehr, und die Immobilie, die ich mir als Investment gekauft habe, ist plötzlich eine Belastung, weil sich ohne diesen Steuereffekte nicht rechnet. Also wir präferieren immer Lösungen, die sich auch ohne große Steuereffekte rechnen. So, natürlich, wenn man dann merkt, okay, man hat hier ein lohnendes Objekt, die Steuern spielen eine Rolle und die kann man nicht wegdiskutieren. Aber ich finde es immer schwierig, wenn man Sachen nur macht, weil mit irgendwelchen Steuereffekten geworben wird. Wichtig ist, dass man das auch genau durchrechnet und dann bewertet. Ne? Also häufig sehen wir auch, wenn wir zum Beispiel Rürup-Renten nehmen, klingt ja erstmal cool, ich spare jetzt heute Steuern, also gegen eine Steuerrückerstattung am Ende des Tages, und kann quasi unversteuertes Geld dort innerhalb der Rürup-Rente anlegen. Da muss ich halt dann aber rechnen, rechnet sich das mit den Steuern, die ich dann vielleicht hinten rauszahlen muss bei einer Auszahlungsphase, mit der Rentenhöhe, die ich am Ende dort für das eingezahlte Geld bekomme, mit den Vertragskosten, die dann noch dahinter sind. Und erst wenn ich das bewerten kann, kann ich dann entscheiden, ob das Gesamtkonstrukt Sinn macht. Und häufig genug sehen wir, es macht keinen Sinn. Also auf deine provokante Frage, nein, natürlich ist die Steuer nicht die erste Sache, die ich optimieren will, sondern ich will immer die Anlage an sich vielleicht oder die Entscheidung an sich optimieren. Und dann dürfen Steuern natürlich eine Rolle spielen.
Dann ein weiterer Fehler. Wir sind jetzt schon bei Fehler Nummer 6 angelangt. Hat vor allen Dingen mit Diversifizierung zu tun. Wenn ich jetzt mein Unternehmen natürlich als, wenn ich denke, das ist meine Altersvorsorge, ich verkaufe es dann irgendwann und deswegen stecke ich jetzt erstmal alles Geld ins Unternehmen, dann ist mein Vermögen nicht besonders gut diversifiziert.
Ja, also das schließt ja im Prinzip an dem an, wo wir schon drüber gesprochen haben, das Unternehmen als Altersvorsorge und sonst irgendwas zu betrachten. Also es macht natürlich Sinn, breit aufgestellt zu sein, gerade, ja, hätte ich es gesagt, in der heutigen Zeit. Aber die Welt war ja schon immer im Wandel. Also je breiter ich aufgestellt bin, umso stabiler ist das Konstrukt sicherlich. Und wenn das Unternehmen mein einziger Vermögenswert ist, wo ich noch selber drin arbeite und das vielleicht abhängig von mir ist, dann weiß ich, ich bin vielleicht nicht breit genug aufgestellt. Ja. Also wir machen auch, wenn wir dann Geld anlegen, alles dafür, dass das so breit, wie es nur irgendwie geht, aufgestellt ist. Wir leben in einer ungewissen Welt und da kann alles Mögliche passieren. Und am Ende, ja, muss halt jeder selber wissen, ob er auf seine finanzielle Zukunft wetten will oder ob das einmal strukturiert aufbaut und sich möglichst unabhängig von Zufällen macht. Klar, ich kriege große Marktrisiken, kriege ich nicht weg, wenn hier eine Weltfinanzkrise einschlägt oder wir haben hier gerade in Leipzig prognostizierte 39 Grad am Wochenende, wenn es plötzlich dauerhaft so warm ist, kann es natürlich sein, dass es Produktivität insgesamt runtergeht und ich dann halt langfristig ein Problem habe, selbst wenn ich diversifiziert bin.
Müssen wir Siesta machen?
Ja. Ich habe letztens irgendwas gelesen, jedes Grad über 30% kostet ein paar Prozent BIP oder so. Keine Ahnung. Also ich sollte mich möglichst breit aufstellen. Wichtig ist, wir richten uns ja hier heute Unternehmer ab 50 und ich habe auch, und das ist ganz klar, ich muss auf Fokus setzen. Also ich bin ganz, ganz großer Freund von Fokus, genau vom Gegenteil von Diversifikation. Ja. Ich habe alle Energie, die ich habe, hier jetzt in die Finanzküche, also nicht alle Energie, ich habe auch Privatenergie verteilt, aber die Schaffenskraft im Arbeitsbereich habe ich in die Finanzküche gesteckt. Und für mich war immer klar, es macht für mich viel mehr Sinn, wenn ich heute 1.000, 2.000 oder 3.000 Euro im Monat sparen kann, als wenn ich irgendwie in der Unternehmensbeginnphase irgendwie 100 Euro im Monat abzwacke und dafür das Unternehmen langsamer wächst. Also in so einer schnellen oder in dieser Anfangsphase, wo es darum geht, das Unternehmen erstmal überlebensfähig zu machen und jeder Euro wirklich wehtut und jeder Euro umgedreht werden muss, muss man genau überlegen, ist denn jetzt schon der richtige Zeitpunkt, was für außerhalb des Unternehmens anzulegen. Aber wenn es dann einmal läuft und man vielleicht ein paar Euro abzwacken kann, ohne dass gleich riesige Wachstumsverluste stattfinden, dann sollte man dann überlegen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dass man jetzt wirklich außerhalb des Unternehmens noch diversifiziert. Und das sollte man dann auch logischerweise diversifizieren. Ich würde dann nicht hingehen und neben dem Unternehmen das nächste Klumpenrisiko starten. Also gerade wenn ich mein größter Vermögenswert und mein größter Einkommensstrom aus dem Unternehmen ist, wo ich ja per se schon Klumpen habe, kann ich dann vielleicht versuchen, das Vermögen außerhalb des Unternehmens wirklich dann breit aufzustellen. Dann, wenn ich jetzt ein Unternehmen in Deutschland habe, das Vermögen dann global zu streuen, über sehr, sehr viele Unternehmen und Anlageklassen hinweg, auch nicht nur Aktien berücksichtigen. Und dann habe ich halt eine Sicherheit, auch wenn mal ein Vermögensbaustein wegbricht.
Ja. Dann ein weiterer Fehler ist, die eigenen Gesundheitsrisiken zu unterschätzen.
Es sind nicht nur die eigenen, aber primär die eigenen. Ja, man denkt immer, man lebt ewig oder ist ewig jung, gesund, schaffenskräftig. Aber man sollte sich Gedanken machen, was passiert denn, wenn ich oder eine Schlüsselperson im Unternehmen ausfällt. Das ist natürlich klar jetzt bei uns. Also wir sind jetzt nicht so viele Personen im Unternehmen. Wenn da einer ausfällt, ist natürlich Kacke. So, aber trotzdem können wir uns hinsetzen, Prozesse dokumentieren und sonst irgendwas, um dann schnell noch jemanden einarbeiten zu können oder damit der andere weiß, was der andere getrieben hat und dann das übernehmen kann. Ist halt vielleicht für eine gewisse Zeit keine Neukundenannahme mehr oder so. Aber also man kann schon in jeder Unternehmenssituation was machen, um Gesundheitsrisiken ein bisschen abzufedern. Gerade wenn ich weiß, das Unternehmen ist noch sehr abhängig von meiner Gesundheit, sollte ich vielleicht nicht nur Mist essen, sollte mich um meine Gesundheit kümmern und alles dafür machen, dass die Gesundheit so lange da ist, bis das Unternehmen so aufgestellt ist, dass es nicht mehr ganz so abhängig von der eigenen Person ist. Und auch vielleicht von Schlüsselpersonen. Wir sprechen auch nicht immer nur über die eigene Person. Beispiel, ich habe ein Schuhunternehmen und da habe ich einen Schuhmacher eingestellt. Wenn der Schuhmacher ausfällt, ist auch Feierabend. So. Also das ist ein ganz, ganz essentielles Thema und das ist ein Thema, geht Hand in Hand eigentlich mit dem auch Thema Nachfolgeplanung. Weil je unabhängiger ein Unternehmen ist vom Ausfall einer einzelnen Person, desto besser ist logischerweise auch verkaufbar. Weil es bedeutet ja, dass es ein anderer übernehmen kann, weil es nicht so abhängig ist von dem, der aktuell das Unternehmen, der Inhaber des Unternehmens ist. Lassen sich natürlich auch Versicherungen abschließen, ne? Also Risikolebensversicherung oder sowas. So.
Ja.
Wo dann ein Geldfluss kommt, wenn der Mitarbeiter oder der Inhaber stirbt, wenn er krank wird oder so. Also auch da lassen sich Versicherungslösungen auch finden. Nicht alles kann man irgendwie anderweitig stemmen.
Ja. Gut, dann kommen wir auch schon zum Fehler Nummer 8 und da sind wir auch schon wieder beim Vermögen angelangt. Natürlich, wenn ich einmal was aufgebaut habe, ist natürlich auch sinnvoll, das regelmäßig zu überprüfen, weil sich ja auch manchmal Umstände ändern können.
Ja, also sinnvoll ist aus unserer Sicht ein regelmäßiges Controlling. Ich würde mich mal mindestens einmal im Jahr hinsetzen vielleicht. Einmal alle 2 Jahre, das wäre so absolutes Minimum. Aber ich denke, wenn man sich einmal jährlich hinsetzt und guckt, ob der initiale Plan, den man aufgestellt hat, ob man da on track ist, ob man da auf dem richtigen Weg ist und dann guckt, ob man nachjustieren muss, macht das absolut Sinn. Also ich würde es nicht einfach ungesehen laufen lassen, gerade bei Unternehmern, wo wirklich hohe Schwankungen sind, auch beim Vermögensstand. Vielleicht hat man mal ein paar hunderttausend Euro genommen und wieder ins Unternehmen zurückgeführt, eine andere Unternehmung gegründet oder sonst irgendwas. Also verschiebt sich schnell mal was. Oder man hat ein sehr, sehr gutes Jahr gehabt und plötzlich ist ein Haufen Liquidität da. Also dann sollte man sich auch hinsetzen und überlegen, was kann ich jetzt hier sinnvoll tun, um meine Lage noch weiter zu verbessern. Also regelmäßig, einfach Controlling macht Sinn. Also niemand lässt, also stimmt nicht, niemand sollte sein Unternehmen laufen lassen ohne ein Controlling. Und genau das Gleiche gilt auch für die private Ebene.
Ja. Dann Fehler Nummer 9 betrifft dann vor allen Dingen das, was dann ab Ruhestand beziehungsweise ja nach der ganzen Planung kommt oder was häufig dann in der Planung auch vernachlässigt wird, nämlich die Entnahmephase zu planen. Das heißt, ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt, Vermögen aufzubauen, zu diversifizieren, zu optimieren und dann habe ich gar nicht geplant, wie ich später dann die Entnahme vornehme.
Ja, also das ist ja auch schon wichtig, dass man sich damit beschäftigt, bevor man dann wirklich in der Entnahmephase drinsteckt. Also man sollte schon ein paar Jahre vorher hingehen und sagen, okay, wir, also am besten denkt man das ja von Anfang an, ne? Also was eignet sich für eine Entnahme, was eignet sich nicht für eine Entnahme. Mal zum Beispiel, wenn ich weiß, ich bin darauf angewiesen, mein immer größeres Stückchen jedes Jahr, Monat für Monat aus meinem Vermögen rauszuschneiden und das dann Stück zu Stück zu verbrauchen, dann darf ich dann natürlich nicht nur Vermögenswerte haben, die sich nicht entnehmen lassen. So als eine Immobilie als Beispiel lässt sich sehr schlecht stückchenweise verbrauchen. Also da habe ich die Mieteinnahme und wenn die Mieteinnahme nicht reicht, muss ich eigentlich das Objekt verkaufen, damit ich dann Liquidität habe. So, über die Mieteinnahme hinaus. Das bedeutet, ich muss wieder meinen Bedarf kennen, ich muss wissen, wie groß mein Vermögen ist, ich muss wissen, welche Vermögenswerte da drin sind und dann kann ich überlegen, passt die aktuelle Vermögensstruktur zu den Entnahmeplänen und zu dem Bedarf, den ich im Ruhestand habe. So, und da kann ich dann natürlich auch, ein wichtiger Punkt ist Risikotragfähigkeit. Wie viel Risiko kann ich, wie viel Schwankungsrisiko kann ich im Ruhestand noch tragen? Kann ich dann zum Beispiel auch überlegen, ist die Dollarausrichtung meines Vermögens zu hoch und würden die Währungsschwankungen irgendwie negativ mich beeinflussen? Also weiß ich ja nicht, ob die positiv oder negativ sind, aber kann ich dieses Schwankungsrisiko noch tragen oder ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich vielleicht ein Währungsrisiko reduzieren muss, ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich Risiken insgesamt reduzieren muss oder ist mein Vermögen so groß, dass ich die Schwankungsrisiken trotzdem noch tragen kann? Wenn ich ein sehr, sehr großes Vermögen habe im Vergleich zu meinem Bedarf, dann ist meine Risikotragfähigkeit vielleicht trotzdem sehr, sehr hoch, auch im Ruhestand noch. Wenn mein Vermögen relativ klein ist, dann wird es vielleicht von der Strukturierung interessant. Also wenn mein Vermögen im Vergleich zum Bedarf relativ klein ist, habe ich einen hohen Ertragsbedarf, aber eine geringe Risikotragfähigkeit. Und dann muss ich dann auch wieder überlegen, wie löse ich denn das Problem? Vielleicht ist dann die Lösung auch manchmal bitter und man muss sagen, okay, ich muss vielleicht doch noch ein, zwei Jahre länger arbeiten. Ja, das gehört manchmal auch zur Wahrheit dazu.
Ja.
Wichtig ist, rechtzeitig hinsetzen und eine Entnahmestrategie machen. Was passiert, wenn ich mich nicht hinsetze? Dann habe ich vielleicht noch zu viel Risiko im Vermögen drin und es kommt gerade, ein Marktrisiko schlägt ein und meine Vermögenswerte gehen in den Keller. Wenn ich gerade in der Entnahmephase bin und starte, wäre es richtig blöd. Übrigens dort noch, fällt mir gerade ein, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wer soll sich denn um die Entnahme kümmern? Relevante Frage, ne? Gerade bei uns. Wir haben viele Mandanten, die halt außerhalb von Rentenversicherung Wege und Lösungen präferieren. Und ich kenne das, ältere Menschen, also nehmen wir meine Oma, die lässt gerne Leute ins Haus. Ne? Und da kommen dann vielleicht mal Rechnungen rein, wo du dich fragst, hä, was ist denn das?
Ja.
So. Du hast einen Laptop gekauft, davon wusste ich gar nichts. Den gibt's doch gar nicht. Also gerade wenn so ein bisschen, worauf ich hinaus will, ist, dass man sich rechtzeitig Gedanken machen sollte, wer kümmert sich denn drum, gerade wenn eine Rentenversicherung hat da zum Beispiel einen Vorteil, die kommt einfach jeden Monat auf ein Konto. Und wenn da irgendjemand mich übers Ohr hauen möchte, kann ich nicht mehr als das, was ich auf dem Konto habe, demjenigen überweisen und nächsten Monat kommt wieder die Rentenzahlung. Wenn ich alles liquide irgendwie verfügbar habe, kann ich im Zweifel innerhalb von einem Tag alles leerräumen und irgendwo hinschicken. Ja. So, aber selbst wenn ich nicht übers Ohr gehauen werde und gerade nicht in der Lage bin, mich drum zu kümmern, muss ja trotzdem irgendjemand sich um die Entnahme kümmern. Also rechtzeitig um so Themen wie Vollmachten kümmern. So, also diese ganze Risikoplanung, ne, die haben wir bisher ausgeblendet. Wer kümmert sich um Sachen, wenn ich gesundheitlich nicht mehr dazu in der Lage bin? Habe ich jemanden, der sich um das Vermögen kümmern kann? Brauche ich einen externen? Kann das jemand in der Familie machen? Wir machen ja auch, planen auch Entnahmen mit unseren Mandanten und setzen das auch in der Praxis mit um, wenn sie möchten. Also das muss nicht immer die eigene Familie machen, kann auch ein Dienstleister machen, muss man sich dann einfach anschauen, für sich bewerten und Entscheidungen treffen. Hauptsache man kümmert sich drum.
Ja. Gut, dann ein Fehler ist noch offen.
Ja, machen ein bisschen Vertrieb heute.
Scheinbar. Aber genau, hat vor allen Dingen mit Unabhängigkeit zu tun.
Ja.
Wenn wir jetzt auch sagen, gerade Entnahmephase auch gerne von einem unabhängigen Dienstleister oder sich unabhängig von der Familie machen und einen Dienstleister suchen. Ansonsten sind natürlich Unternehmer häufig von vielen Dienstleistern umgeben und nicht alle sind so unabhängig.
Ja.
Da kann es dann durchaus Sinn machen, gezielt nach unabhängiger Zweitmeinung zu suchen.
Ja, also gerade bei Finanzen, beraten jetzt auch nicht umsonst, das stimmt doppelt, wir beraten nicht umsonst gegen Honorar. Also wir haben uns ganz bewusst für eine Beratung außerhalb der Provisionswelt entschieden, wo uns der Kunde vergütet, nicht irgendein Unternehmen, irgendeine Versicherung oder irgendeine Fondsgesellschaft oder sonst irgendjemand. Also wichtig ist, wenn man sich eine Zweitmeinung einholt, und ich bin der Meinung, das sollte man tun. Also selbst wenn man Finanzberater ist, schadet es nicht, wenn da noch jemand ein zweites drauf schaut, einfach. Ich sage immer, ich wäre für meine Frau der allerschlechteste Finanzberater, weil ich einfach emotional viel zu involviert bin. Also es macht schon mal per se Sinn, eine Zweitmeinung einzuholen. Und wenn ich mir eine Zweitmeinung einhole, dann sollte die natürlich möglichst frei von Interessen Dritter sein. Wenn die über Produktverkäufe bezahlt wird, ist vielleicht schwierig, dann zu erwarten, zu sagen, nee, passt alles. Also super strukturiert und da verdient er keinen Cent, macht keinen Sinn. Also Empfehlung ist, ja, sucht eine Honorarberatung. Machen wir übrigens auch. Und ja, muss am Ende jeder selbst entscheiden. Ne? Manche können das komplett selber, wollen es komplett selber machen, wollen die Zeit dafür investieren. Aber erfahrungsgemäß macht es Sinn, eine Zweitmeinung einzuholen. Wenn man sowieso nicht so finanzaffin ist, macht es umso mehr Sinn. Und wenn ich mir eine Zweitmeinung einhole, dann gerne jemanden, den ich dafür direkt bezahle, der mir eine Rechnung stellt, gegen Honorar. Und nicht von irgendwelchen Produktabschlüssen profitiert.
Ja. Gut, dann ja grundsätzlich Fazit kann man eigentlich sagen, so früh wie möglich als Unternehmer anfangen, seine Finanzen zu planen, aber mit 50 ist es noch nicht zu spät.
Es ist nie zu spät. Das darf man ja nie vergessen. Also wir haben immer einen sehr, sehr hohen Anspruch auch an die Finanzplanung, die wir mit unseren Kunden machen, auch was die Planungsdauer angeht im Ruhestand. Wir wollen möglichst sicherstellen, dass auch wenn ein sehr, sehr langes Leben kommt, das bis hinten reicht. Aber selbst wenn man die Planung am Ende, also man fängt relativ spät an, was man nicht machen sollte, aber wenn man jetzt, also man sollte immer anfangen, wenn man noch nicht angefangen hat, aber besser ist es früh anzufangen, aber wenn man dann in der Situation ist, relativ spät anzufangen und merkt, oh, wird irgendwie knapp. Selbst wenn man die ersten 10, 15 Jahre im Ruhestand dadurch ein gutes Leben hat und dann halt vielleicht nur die letzten 5 Jahre das Geld fehlt, ist immer noch besser, als von Tag 1 ein Problem zu haben. So, das bedeutet, es lohnt sich immer, sich hinzusetzen. Und ja, es zählt auch nicht nur beim Unternehmen Wachstum, 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 sondern es sollte immer auch sich um die Struktur dahinter gekümmert werden. Also das machen wir ja gerade, also wir sind ja jetzt, haben ja jetzt aktiv jemanden mit reingeholt, der sich um das Thema Strukturen kümmert, weil ich jetzt auch ganz stark der Meinung bin, wir müssen erstmal jetzt, wenn wir das mehr, also wachsen wollen und mehr, noch mehr Kunden auf denselben Qualität bedienen können wollen wie jetzt, vielleicht noch ein paar Mitarbeiter dazukommen, Mitarbeiterinnen dazukommen, dann sollten die auf funktionierende Strukturen zurückgreifen können, die auch funktionieren, wenn mehr als ein paar Leute im Unternehmen arbeiten. Ansonsten führt es zu Frustration und man macht vielleicht, verliert dann wieder den einen oder anderen Mitarbeiter, weil man auf Unzufriedenheit stößt oder kann das Potenzial nicht entfalten, was eigentlich da wäre. Das heißt, Strukturen, Strukturen, Strukturen machen immer, immer Sinn. Nicht nur in der Altersvorsorgeplanung, sondern auch im Unternehmen an sich. Und in der Einarbeitung von Mitarbeitern, in der Mitarbeitergewinnung, Findung, Marketing, saubere Strukturen ist einfach die Basis für alles, ist auch überhaupt erst die Basis für gesundes Wachstum. Ja. Und irgendwann ist Wachstum vielleicht auch nicht mehr die oberste Priorität.
Gut, dann alle Fehler könnt ihr nochmal nachlesen im Blogbeitrag. Den verlinkt man natürlich in den Shownotes. Und genau, falls ihr noch irgendwelche Fehler habt, die wir übersehen haben oder die ihr vielleicht selber schon mal gemacht habt, dann schreibt ihr uns gerne auch mal in die Kommentare. Da haben wir bestimmt auch noch was dazu zu sagen.
Ja, wichtig ist, das ist sicherlich keine abschließende Liste.
Ja.
Wenn dir noch weitere Fehler in den Sinn kommen, gerne in die Kommentarspalte mit rein. Und ansonsten, ja, hören wir uns beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen schneller als in der Vergangenheit, was die Abstände zwischen den einzelnen Episoden angeht.
Jetzt wir in sind der Urlaubsphase.
Dran. Wir sind dran, jetzt kommt erstmal Urlaub, jetzt kommt Sommerurlaub. Ja. Ja, aber ist ja einiges los. Ne?
Ja. Ja. Genau, gerade Thema Altersvorsorge, da gibt es einige Themen, die wir jetzt nochmal aufarbeiten müssen. Und die werden wir auch prioritär bearbeiten, würde ich sagen.
Ja. Dann bis dahin.
Ciao. Das war eine weitere Folge der Finanzküche. Wir hoffen, du konntest wertvolle Impulse für deine finanzielle Planung mitnehmen. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Empfehlung und dein Abo.